Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Noch einmal die Übersetzung des heutigen Textes. Doch jeder, der durch reine Ergebenheit gegenüber dem Dienst des Herrn vom höchsten Herrn, der Persönlichkeit Gottes, besonders begünstigt wird, kann das unüberwindliche Meer der Illusion überqueren und den Herrn verstehen. Doch diejenigen, die an ihrem Körper haften, der dazu bestimmt ist, am Ende von Hunden und Schakalen gefressen zu werden, vermögen dies nicht. In diesem Vers werden zwei Aussagen gemacht. Die erste Aussage ist, dass es in der Tat möglich ist, den unüberwindlichen Ozean materieller Illusion zu überwinden, dass man dazu jedoch ein bestimmtes Vehikel braucht. Nämlich dieses Vehikel ist die Barmherzigkeit von Krishna. Das erinnert uns an einen Vers aus dem 7. Kapitel der Bhagavad Gita, Text 14, wo es heißt, Devi Shesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mamevaye Prapatyante Mayam Itang Tarantite. Diese materielle Welt, die aus den drei Gunas besteht, ist sehr schwierig nur hinter sich zu lassen. Diejenigen aber, die sich mir ergeben haben, können sie sehr leicht überwinden. Nun in dem zweiten Teil des Verses wird gesagt, was uns daran hindert, diesen Ozean der Unwissenheit zu überwinden. Es wird hier von einer ganz bestimmten Illusion gesprochen, nämlich die Illusion, den Körper für das Selbst zu halten. Ich glaube, ihr alle kennt den Begriff Narzissmus, der ja oft in Deutschland gebraucht worden ist in der Vergangenheit. Narzissmus, dieses Wort bezieht sich auf einen Vorfall in der griechischen Sagenwelt, die ich heute gerne wiederholen möchte, als eine Illustration dafür, wie man in die körperliche Auffassung des Lebens versunken kann. Narziss war nämlich ein unglaublich im Körper versunkener. Narziss soll sehr schön gewesen sein, äußerlich. Und er ging jeden Tag zu einem See, um sich in diesem See zu betrachten und sich anzuschauen. Der große Acharya Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sagte, es sei für einen spirituellen Menschen schädlich, sich im Spiegel zu betrachten, und hat deswegen in den Ashrams die Spiegel abgeschafft. Er selber hat sein Tilak ohne die Hilfe eines Spiegels in Anspruch zu nehmen aufgetragen, weil er sagte, sich im Spiegel zu betrachten, kann unter Umständen die körperliche Auffassung des Lebens, das heißt die Identifikation des Selbst mit dem Körper, verstärken. Und deswegen hat er das sehr strikt abgelegt. Und es ging auch so. Sein Tilak, so sagt Srila Prabhupada, war makellos gerade. Hare Krishna. Narziss wäre also kein guter Schüler geworden von Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, weil er sich ja jeden Tag im Spiegel betrachtete, seine Schönheit. Und wie die Sage ging, war er so versunken in sein Spiegelbild, dass er eines Tages hereinfiel in den See und ertrank. Und aus dem See wuchs dann an der Stelle, wo er hereingewachsen war, eine Narzisse. Das ist eine Blume, die auch in Deutsch, eine deutsche Topfblume, kann man sagen. Narzisse ist wahrscheinlich eine etwas schönere Blume. Oder? Was? Eine Gartenblume sogar wuchs daraus. So ein weltlicher Schriftsteller hat noch einen Nachsatz für diese Geschichte geschrieben. Er sagte, dass die Geschichte ein bisschen anders enden lassen, und zwar Nachdem Narziss in den Süßwasserteich gefallen war, weinte der Süßwasserteich und wurde ganz salzig. Narziss nun war so schön gewesen, heißt der Narziss? Narziss. War so schön gewesen, dass einige Waldfeen ihn immer gefolgt sind. Und als diese Waldfeen eines Tages zu diesem Teich kam, der inzwischen sehr salzig war von den Tränen, die der Teich vergossen hatte, fragten sie: Warum bist du so salzig geworden? Ja, sagte der Teich, ich weine wegen dem unglückseligen Tod von Narziss. Oh, sagten die Leute daraufhin, die Waldfeen daraufhin, du hast so viel Mitleid für den Narziss. Du weinst wahrscheinlich, weil dir das Schicksal vom Narziss so auf das Herz drückt. Aber der Waldsee antwortete, nein, ich weine, weil ich jeden Tag in den Augen des Narziss mich selber gespiegelt sah und mich anschauen konnte. Und jetzt ist er in den See gefallen und es ist nicht mehr möglich, mich selber zu sehen. Narziss hatte also genau die gleiche, der Waldsee hatte genau die gleiche Spiegelleidenschaft, sich selber zu sehen wie der Narziss, und war somit nicht verschieden. Was für eine schöne Geschichte. Das ist ein bisschen subtil. Diejenigen, die subtile Dinge mögen, können sich darüber freuen und sehen, was das alle, wie das, wie die Verstrickungen sind. Ja, gut. Die Aussage von dieser Geschichte ist falsches Ego und Selbstsucht, nicht? Die dazu zu Leid und Untergang letztendlich führen. Das ist in allen in allen Kulturen bekannt dafür, und deswegen sollte uns es nicht sehr überraschen, dass das Bhagavatam heute Morgen, also in dem Vers, den wir heute Morgen lesen, ebenfalls diesen Punkt machen. Wenn ihr den unüberwindlichen Ozean der Illusion überqueren möchtet, es ist ganz wichtig, dass ihr auf die eine oder andere Art und Weise die körperliche Auffassung des Lebens, die Identifizierung mit eurer psychophysischen Hülle aufgibt und ernsthaft und aufrichtig sucht nach einer Erfahrung, die jenseits von der körperlichen Auffassung des Lebens liegt. Das ist ganz wichtig. Da fängt spirituelles Leben an. Wir mögen manchmal, gestern zum Beispiel habe ich mit zwei Devotees über Dinge gesprochen, die den Haarwuchs betreffen auf dem Kopf. Nicht? Ich glaube, wir sprachen darüber, dass mir jetzt die Haare ausfallen, weil ich alt werde und so weiter. Und ich merkte nach dem Gespräch, ja, das ist sicherlich gut und kollegial mal darüber zu sprechen. Es ist aber sehr, sehr wichtig für uns als Devotees, wirklich in dem Verständnis zu leben, ich bin nicht der physische Körper. Ich bin die ewige spirituelle Seele. Sonst können wir nicht voranschreiten im spirituellen Leben. Ich sehe, einigen von euch fallen die Haare aus. Ich will ja keine Namen jetzt nennen, aber nicht. Selbst die Vertreter aus dem Norden müssen langsam sich mit dieser Tatsache beschäftigen, nicht? Ist okay, nicht? Wir sind ja nicht der Körper. Ja. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier uns immer wieder daran erinnern und versuchen, das auch zu kultivieren. Wissen von unserer spirituellen Identifizierung. Seht mal, im Krishna-Bewusstsein können wir aber nur verstehen, dass wir nicht der Körper sind. Richtig verstehen, richtig, sagen wir mal, wie soll ich mich ausdrücken, Fortschritte machen im spirituellen Leben, können wir das nur, wenn wir eine spirituelle Erfahrung machen. diese spirituelle Erfahrung, die wird uns letztendlich davon überzeugen, dass wir ewige spirituelle Seele sind. Wir können das theoretisch immer wieder uns eintrichten und wir können am Morgen schmunzeln über die Geschichte von Nazis und wir können noch mehr schmunzeln über die Ausführung dieser Geschichte. Und das hat der Schriftsteller Oscar Wilde, hat diesen oder Wild oder wie der heißt, hatte diesen Nachsatz noch gemacht, dass der See auch sich so sehr gerne im Spiegelbild sah, nicht? Aber wir werden das nicht richtig reinkriegen in unser Verständnis, ohne eine spirituelle Erfahrung zu haben. Nun, wir als Devotees können von Krishna, die einen bestimmten Sadhana haben, eine bestimmte spirituelle Übung, können diese Erfahrung wohl am allereinfachsten machen im Chanten der heiligen Namen von Krishna. Dieses Chanten der heiligen Namen Krishnas ist die einfachste Art, im Kali Yuga eine solche spirituelle Erfahrung zu machen. Das liegt daran, dass bei dem Chanten der heiligen Namen wir uns in eine, sagen wir mal, Atmosphäre hineinbegeben können, die auf unser Bewusstsein wirkt und eine Transformation im Consciousness herbeiwirkt. In den vedischen Schriften gibt es eine Stelle, wo ein Schüler von seinem spirituellen Meister etwas lernen möchte. Einer der Upanishaden ist das. Und der spirituelle Meister, aus irgendeinem Grunde, der später klar wird, unterrichtet ihn nicht. In der alten Zeit war es so, wenn wir Wissen haben wollten von unserem spirituellen Meister, dann haben wir ihm für lange Zeit gedient. Und dann haben wir sozusagen als Entlohnung für unseren Dienst spirituelles Wissen bekommen. So dieser Devotee war sehr beschlossen und diente sehr und er kümmerte sich zum Beispiel um die verschiedenen Opferfeuer im Ashram seines Gurus, reinigte den Ashram jeden Tag und war also den ganzen Tag im Service beschäftigt, bis eines Tages die Frau des Gurus zu dem Guru kam und sagte: Er dient dir so gut, bitte gebe ihm jetzt das Wissen. Sehr interessant, wie das in der vedischen Zeit gehalten wurde. Ich kenne eine Geschichte, ich kenne das Leben von Milarepa, einem buddhistischen Mystiker, der hat seinem Guru für 20 Jahre so intensiv gedient, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen. Jetzt habe ich eine Autobiografie von ihm entnommen. Also wir können es uns nicht, ich will es deswegen auch gar nicht erst erzählen, weil sonst, das ist einfach unvorstellbar für einen Westler. Naja, die Frau kam also jetzt an von dem Guru und sagte, bitte offenbare ihm das Wissen. Und der Guru lächelte nur und machte sich auf eine Reise. Ja, an dem Tag, wo der Schüler, am nächsten Tag ging er wieder zu den Opferfeuern und da fingen die Opferfeuer zu ihm zu sprechen an. Du bist nicht dieser physische Körper. Die höchste Persönlichkeit weit jenseits dieser materiellen Welt, der höchste persönliche Gott wartet auf dich. Nur ihn musst du erreichen. Dein Geist musst du nur auf ihn richten. Deine Erinnerung muss nur in ihm sein. Der Schüler hörte das und merkte, das sind die spirituellen Unterweisungen, die ihm die höchste Persönlichkeit Gottes selber durch das Feuer hindurch gibt. Was das für eine spirituelle Experience war, eine spirituelle Erfahrung. Stellt euch mal vor, wer von uns, machst du schon manchmal ein Opferfeuer nicht gegeneinander? Noch nicht. Pujari, haben wir im Pujari Adishesh, du doch manchmal? Beim Predigen manchmal? Ja, nein? Ich habe schon mal eins gemacht. Beim Einweihungsgeben. Dann. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Und wenn man diese Opferfeuer da ist, das Krishna ja selber gegenwärtig. schaut mal in ein Yakya-Feuer hinein. Schaut einfach mal da hinein und ihr werdet merken, da ist was Besonderes, da ist Gott selber gegenwärtig. Machst du schon manchmal? Auch noch nicht. Oh, ihr müsst mal anfangen, hier endlich mal ein bisschen Puja-mäßig euch weiterzubilden. Und ja, und als der Guru dann da zurückkam, wusste er davon. Und er sagte, jetzt, ich wollte erwarten, bis du eine spirituelle Erfahrung machst. Jetzt werde ich dich weiter unterweisen. Und dann fing er an mit seiner Unterweisung und schulte den Schüler. Und diese spirituelle Erfahrung ist ganz, ganz wichtig in der Mundakya Upanishad. Die Mundakya Upanishad heißt es, dass das Feuer sieben Flammen hat. Möchtet ihr auch einmal diese Erfahrung machen? Wie das Feuer zu euch spricht? Manjulali. Would be nice, huh? Das könnt ihr machen, wenn ihr Sankirtan betreibt. Höret. Die Sankirtan, Sankirtan, das Singen der heiligen Namen, ist wie ein großes Feuer, in dem es sieben Zungen gibt, die flammen. Die erste Zunge heißt Chetodarpanamajanam. Das Chanten reinigt den Spiegel unseres Herzens, der bedeckt ist vom Staub unzähliger materieller Eindrücke, die in vielen Leben angesammelt wurden, sodass man dann die spirituelle Form der Seele erkennen kann. Die zweite Zunge im Feuer ist Bhava Maha Dava Kni Nirvapanam. Das Chanten löscht den gewaltigen Waldbrand des leidvollen, materiellen Daseins. Man wird frei von Leid. Shreya Kailava Chandika Vitalanam. Das Chanten gleicht dem kühlenden Mondschein, der den weißen Lotus des Glückes erblühen lässt. Man wird glücklich. Vidya Vadu Jivanam. Das Sanskrit-Wort Vadhu bedeutet Braut. Durch das Chanten des heiligen Namens erscheint Bhakti Devi, die Braut des Herrn, in unserem Herzen. Eine mystische Heirat findet statt. Anandan Bhutivadanam, das Chanten lässt den Ozean der transzendentalen Glückseligkeit anschwellen, und Pratipadam Punamam Rita Ashwadanam, das Chanten vermittelt uns einen Geschmack wie vollkommenen Nektar. Ich habe einmal einen Devotee getroffen, der den ganzen Tag chantet. Und den fragte ich, was ist deine Erfahrung? Und er sagte, Ashwadanam, es ist wie Nektar. Und dann nahm er so seine Hände. Beim Chanten fühle ich mich so, als würde ich den süßesten Honig essen. Getroffen, fand ich sehr nice. Ich vergesse das nie. Das war ein ganz alter klapprier Opa, nicht, der aber den ganzen Tag chantete. So machte er die Bewegung. Ashmalan. Und Savat Masnapanam. Das Chanten hat eine kühlende erquickende Wirkung auf jedermann. So kann das Feuer zu euch sprechen, Jungs und Mädchen. Nicht, indem ihr Samyak, Sankirtan heißt, vollkommen chantet. Was heißt für euch vollkommen chantet? Bhaktapriya. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, du bist dieser Erfahrung sehr nahe, dass das Chanten zu dir sprechen wird, weil du eine sehr gute Erklärung gegeben hast. Es kommt darauf an, Sarve Mano Nigraha Labhantaka. Das heißt, alle religiösen Handlungen haben nur einen Sinn, einen einzigen Zweck, dass nämlich der Geist kontrolliert wird. Wenn du chantest und dein Geist geht über die gesamte Bandbreite deiner Tätigkeiten, die du an diesem Tag noch ausüben wirst, ist das Chanten, hat es keine Frucht. kaum eine Frucht. Es ist Namapparat, also ja, kaum eine Frucht. Du kannst theoretisch so für 1000 von Geburten weiter chanten und es passiert nichts. Du kriegst keine Prema in deinem Herzen. So heißt es im Chaitanya Charitamrita im 8. Kapitel des ersten, wie heißt das, ersten Teil? Adililas, das Adililas, ne? Wir müssen dazu kommen, das Chanten auf richtige Art und Weise zu machen. Dann spricht der Heilige Name zu uns. Und dann können wir diese spirituelle Erfahrung machen. Lass uns nicht vergessen, wir sind im spirituellen Leben und wir brauchen eine spirituelle Erfahrung. Sonst werden unser ganzes Tun, was wir machen, unser Tempelaufenthalt, unsere gut gemeinten Tätigkeiten im Service hier im Goloka Dham, gibt es so viele Devotees, die sich so vorbildhaft bemühen, auf dem Tempel den zu erhalten. Das ist also beispielhaft. Wir haben wirklich sehr, sehr nice Devotees unter uns, die wirklich ihr Bestes geben. Jeder eigentlich für sich, der hier wohnt und so an den Tempel mit erhält. Nicht? Das ist alles sehr gut, wirklich, menschlich sehr gut und hochqualifizierte Opfer. Aber wir müssen dazu kommen, den Geist zu kontrollieren, und das heißt, um eine spirituelle Erfahrung zu machen. Und das heißt ganz praktisch, dass wir uns in das Opferfeuer des Heiligen Namens hineinbegeben. Da muss man einfach praktisch werden in seinem spirituellen Leben. Man muss einfach sagen, yes, wir wollen jetzt echtes spirituelles Leben führen. Wir müssen eine spirituelle Erfahrung machen. Was mache ich sonst in meinem Leben? What am I doing? I'm wasting my time. So muss die Entschlossenheit eines Devotees sein, der spirituellen Fortschritt wünscht. Nun, wir alle wissen, dass den Geist zu kontrollieren ein durchaus schwieriges Unterfangen ist. Glaubt nicht, dass ihr die Einzigen seid oder dass wir die Einzigen sind, die hiermit Schwierigkeiten haben. Das wurde im 6. Kapitel von Arjuna thematisiert. Arjuna, kein geringerer als Arjuna, sagt: Chanchalam hi mana Krishna brahmati balavat dridam. Heavy. Das Yam Nigraham Manje Vayo Iva Sudushkaram. Denn der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstisch und sehr stark, O Krishna. Und ihn zu bezwingen erscheint mir schwieriger als den Wind zu beherrschen. Krishna antwortet darauf, dass es möglich ist, durch Übung den Geist zu kontrollieren. Wir haben in einer vergangenen Vorlesung das bereits thematisiert, deswegen will ich das hier nur kurz vorlesen. O starkarmiger Sohn Kuntis, es ist zweifellos sehr schwierig, den ruhelosen Geist zu zügeln. Also seid nicht enttäuscht, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Krishna, Gott selber, sagt, stimmt, es ist nicht so einfach. Aber durch geeignete Übung und durch Loslösung ist es möglich. Die geeignete Übung, den Geist zu kontrollieren und Loslösung zu praktizieren, ist eine Übung in Gleichmut. Im Antyalila, Kapitel 20, Text 23, wird uns gesagt, wie diese Gleichmut im spirituellen Leben auszusehen hat. Das heißt, Trinadapi Sunichena Taro Iva Sahishnuna. Wer sich niedriger dünkt als das Gras, duldsamer ist als ein Baum. Duldsamer, nicht? Bereit ist, anderen Ehre zu erweisen und keine Ehre für sich zu erweisen, zu erwarten, kann den heiligen Namen des Herrn sehr leicht ohne Unterlass chanten. Nun, Krishna Das Kaviraj Goswami führt weiterhin aus, wieso was Duldsamkeit im spirituellen Leben bedeutet. Ich will mal sehen, was das Sanskrit-Wort hier ist. Sahishnuna, mit Duldsamkeit. Hm. Er erduldet das Leben wie ein Baum auf zweierlei Weise. Duldsamkeit halt, also sind zwei Dinge. Hier kommt der erste. Wenn ein Baum gefällt wird, protestiert er nicht. Und selbst wenn er im Begriff ist zu vertrocknen, bittet er niemanden um Wasser. Das ist eine sehr gute Eigenschaft, die ein Devoti praktizieren kann. Nicht so sehr immer den primären Dingen nachgehen. Man muss manchmal ein bisschen tolerieren und nicht nur einfach in der kindhaften Bedürfnisbefriedigung leben. Und dann weiter, die zweite Eigenschaft ist, der Baum gibt allen und jedem seine Früchte und Blüten und alles, was er sonst noch besitzt. Er duldet sengende Hitze und strömenden Regen und gewährt darüber hinaus noch anderen Schutz. Nicht diese beiden Sachen, duldsam zu sein und anderen aber auch zu helfen, für andere da zu sein. In spirituellen Leben ist es ganz wichtig, sich Gedanken zu machen um andere, nicht immer um sich selber. Du kannst dein falsches Ego nicht aufgeben, wenn du immer nur bei dir bist. Ich will, dass es mir gut geht, dass ich geachtet werde, dass ich respektiere werden. Wir müssen irgendetwas tun im spirituellen Leben, was Wohltätigkeit ist, was für andere da ist. Was wollt ihr heute tun, was für andere da ist? Ich glaube, den Haushälter fällt als erstes ihr Kind ein. Ich möchte mich um die Bedürfnisse meines Kindes kümmern. Ich habe in den letzten Tagen die große Ehre gehabt, von einem sehr nice Haushälterpaar eingeladen zu werden. Und wir haben uns Gedanken gemacht über das Kind. Es macht sich so abhängig von den Eltern, dass es ganz spontan für die Eltern ist, sich um das Kind zu sorgen. Man macht sich einfach Gedanken. Geht es ihm gut? Ist diese warme Kleidung da? Ausreichend viel Tee zum Trinken und so weiter. Nicht, das ist alles, ist der Haushalt ausgestaffiert mit diesen wichtigen Dingen. Nicht so. Kinder lernen uns Selbstsucht zu überwinden. Nicht, aber wir sollten auch als Haushälter wissen, das ist der Anfang für uns, in dem Denken, anderen Gutes zu erweisen. Das Haushälterleben hat so ein paar gute Einrichtungen, zum Beispiel, dass wir hungrige Devotees speisen, das wird gesagt, ist sehr gut, wenn man das macht. Das machen auch unsere Haushälter sehr nice, die laden immer ein. Dass man Prasadam ist bei ihnen. Sehr, sehr nice. Und als Brahmacharis müssen wir uns auch fragen, wie können wir anderen nutzen? Vielleicht ja am besten dadurch, dass wir predigen. Und zwar so predigen, dass es mitleidsvoll ist, dass Leute damit was anfangen können und ihr Leben zu einem verbessern können. Das ist ganz wichtig. Nur so können wir frei werden von dem Diktat des falschen Egos. Das müssen wir jeden Tag praktizieren. Diese Sache auf zweierlei Art und Weise duldsam zu werden. Das hilft uns sehr leicht, eine Erfahrung zu machen beim Chanten. Während wir durchs Leben hindurchgehen, müssen wir diese spirituellen Regeln einhalten und die meisten von uns, müssen auch sehen, wie sie sich mit den Pflichten, die ihnen im weltlichen Leben zur Verfügung stehen, dem müssen sie auch gewähren. Ich möchte euch eine letzte Geschichte hierzu erzählen und dann die Vorlesung zusammenfassen, sodass wir die Essenz dann kriegen. Es gab einmal einen jungen Wahrheitssucher, der sich auf eine Reise machte und zu einem ganz bekannten Weisen kam. Diesen Weisen wollte er fragen, wie kann ich das höchste Ziel im Leben erreichen? Sehr interessant, was er antwortet. Um zu dem Weisen hinzukommen, musste der Wahrheitssuchende eine gewaltige Wüste überqueren. So war es. Als er dann ankam, sah er den Ashram des Weisen, der in einer wunderschönen Oase lag. Und der Weise hatte gerade keine Zeit, es waren 100 andere Wahrheitssucher da und suchten nach Antworten und nach Lösung für ihr Leben. Aber er sagte zu dem jungen Wahrheitssucher: Ich sehe, dass es dir sehr ernst ist, die Wahrheit zu finden. Ich möchte dich bitten, durch mein durch die Oase zu gehen und durch den Palast zu gehen und dabei zwei Löffel zu nehmen, in denen du zwei Öltropfen, ganz kostbares Öl, balancierst, und bitte vergieß das Öl nicht. Da gab ich dem Wahrheitssuchenden zwei Löffel und goss ganz köstliches, wohlriechendes Öl in die Löffel. Der Wahrheitssucher ging jetzt los und ging durch dieses, es war wirklich wie ein Palast, von den Weisen hindurch. Dann ging er durch die Oase, durch die Gärten hindurch und so weiter. Und schließlich kehrte er zurück. Und dabei hat er die ganze Zeit sehr aufmerksam das Öl angeschaut, damit er es ja nicht verliert. Und kehrte er zum Weisen zurück und sagte: Ich bin zurück, ich habe die Aufgabe bestanden. Oh, sagte der Weise, ich habe im Augenblick gerade nicht so viel Zeit, auf deine Frage, wie du das höchste Ziel des Lebens erreichen kannst, zu antworten. Aber darf ich fragen, nur ganz kurz, wie hat dir der Palast gefallen? Und wie der Garten? Und so weiter. Oh, sagte der junge Wahrheitssucher, es tut mir leid, ich habe überhaupt nichts anderes gesehen als diese Löffel mit dem Öl. Ich wollte das ja nicht vergießen. Das war ja die Aufgabe. Ach, sagte der Weise und schaute so ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe dich doch losgeschickt, um auch die Anlagen zu sehen. Geh doch mit den und schau dir das genau an und sag mir dann, wie es war. Diesmal ging der Wahrheitssucher mit Augen, die nach außen gerichtet waren und total alles sahen und so weiter, durch den Palast und durch die Anlagen. Und als er zurückkehrte, merkte er, dass das Öl von den Löffeln gelaufen war, hat es verschüttet. Diesmal nahm sich der Wahrheitssuchende ein bisschen mehr Zeit. Der Weise ein bisschen mehr Zeit und sagte: Weißt du, das höchste Ziel im Leben kannst du erreichen, wenn du durchs Leben gehst und den Öltropfen nicht verschüttet. Du musst beides machen. Einige von euch haben noch nicht das Aha-Erlebnis in den Augen, also ich werde das ein bisschen verdeutlichen müssen. So ist es im Krishna-Bewusstsein auch. Wir müssen einerseits unseren Blick nach innen haben, Krishna und Krishna dienen, den heiligen Namen chanten, und wir müssen auch durch die Welt hindurchgehen und sehen, was unsere Aufgaben noch in der Welt sind. Wir können nicht das eine oder das andere nur machen. Die meisten von uns, ich spreche jetzt von den Grihastas, und das sind ja die meisten Devotees. Ne? Nur ganz wenige, wenn die Sannyasis alt werden, dann soll man ihnen erlauben, nur noch zu chanten und nur noch zu lesen. Und die werden dann ganz schön von der Welt abrücken. Das ist okay, solche brauchen wir auch. Aber die meisten von uns, die sollten lernen, mit den Öltropfen durch die Welt zu gehen und sie nicht zu verschütten. Das heißt, ihre Aktivitäten ausführen. Wir haben jetzt die Devotees von unserem Projekt, die sich ein bisschen in das Businessleben hineinbegeben wollen. Diesen Devotees sollen wir alle sehr unterstützen von dem Projekt. Die werden sich bemühen, etwas zu tun und sehen, wie sie uns helfen können, das Projekt ein bisschen finanziell unabhängiger zu machen. Wir sollten hinter denen stehen und denen das Prasadam nachreichen und so weiter. Diese Devotees müssen darauf achten, dass sie durch die Welt gehen, aber nicht die Öltropfen, das heißt ihre eigene Spiritualität verplempern, also verschütten in die Welt hinein. Wenn man beides verbinden kann, wie Krishna das dem Arjuna sagte: Kämpfe und denke aber dabei an mich als Krishna. Das ist, wie man das höchste Ziel des Lebens wohl erreichen kann. Eine schöne Geschichte, ne? Nicht eines und das andere nicht. Nicht das andere und das eine nicht. Nicht beides soll versorgt werden. Das ist der Weg für die meisten von uns. Und dazu ist es ganz wichtig, dass wir uns fragen, was ist die spirituelle Erfahrung, die uns, oder was ist der Vorgang, wie muss ich den Vorgang ausüben, um die spirituelle Erfahrung zu machen. Krishna sagt, man muss, um den Geist zu kontrollieren, Abhyasa-Yoga machen, das heißt immer wieder es versuchen. Das heißt beim Chanten immer wieder versuchen, den Geist zurückzubringen auf die Klangschwingung, wohin auch immer er geht. Wir sagen, gut, nicht indem wir zu angespannt sind, sagen, du Mist Geist, ich habe schon wieder versagt, ach, ich schaffe das nie, sondern gut, du bist jetzt wieder mal gegangen, wir kennen das ja aus der Gita, Chanchala, der Geist ist flackerhaft, das nimmt mich nicht wunder, aber ich möchte dich jetzt bitten, wieder zurückzukommen zum Heiligen Namen und wieder zu hören, Hare Krishna und so weiter. Das wird uns leichter sein, diese Übung zu machen, wenn wir in unserem Leben diese Kultur der Demut uns zu eigen machen. Besonders hier in diesem Zusammenhang duldsam zu werden. Duldsamer wie ein Baum. Das heißt, wir lernen es ein bisschen, die Widrigkeiten des materiellen Daseins zu ertragen, ohne zu lamentieren. Und wir geben weiterhin unseren Dienst, unsere Aufmerksamkeit zum Wohle von anderen. Diese Wohltätigkeit ist sehr, sehr wichtig. Insbesondere für einen Grihastha. Es ist ganz wichtig, warum insbesondere? Auch für einen Brahmacharya. Aber der Grihastha hat sehr viele Aktivitäten für sich, um den Lebensunterhalt zu machen. Und das ist ja gut so. Nicht? Er muss sich sehen, dass genügend Geld da ist. Er muss gut sorgen, dass eine Frau sich wohl und aufgehoben fühlt und dass das Kind gut versorgt ist und nicht und einen guten Charakter entwickeln kann, in einer guten Atmosphäre aufwächst und so weiter. Nicht, aber es ist auch wichtig für ihn gleichzeitig, was für das Wohl von anderen zu tun. Das hilft, das falsche Ego zu runterzubringen. Hare Krishna. Das sind ein paar Dinge zu diesem Text. Wollen wir den Text nochmal hören? Weil es ein schöner Bhagavatam-Text ist, der so praktisch ist. Doch jeder, der durch reine Ergebenheit gegenüber dem Dienst des Herrn, vom höchsten Herrn, der Persönlichkeit Gottes, besonders begünstigt wird, kann das unüberwindliche Meer der Illusion überqueren und den Herrn verstehen. Doch diejenigen, die an ihrem Körper haften, der dazu bestimmt ist, am Ende von Hunden und Schakalen gefressen zu werden, die vermögen dies nicht. Hare Krishna. So nice. Krishna, wo was sein ist, so nice. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen noch? Vishwadev Prabhu. Manche erklärt, dass wir ein Konto Die Bhajanandis teilen sich auf in zwei Gruppen. Der eine Bhajanandi ist wirklich ein, sagen wir mal, nur auf sein eigenes Wohl bedacht. Das sind Menschen, die werden Schwierigkeiten haben in seinem spirituellen Leben, in ihrem spirituellen Leben. Ich habe mich, als ich jetzt in Indien war, ein bisschen mit dem Buddhismus befasst. Und weil mir so auffiel, dass die so gute menschliche Werte entwickeln. Die leben mit tausend. DJ, Go, Premanandi, Hari Hari Bo. Ich habe mich, als ich jetzt in Indien war, ein bisschen mit dem Buddhismus befasst. Und weil mir so auffiel, dass die so gute menschliche Werte entwickeln. Die leben auch, die leben mit 1000 Leuten im Ashram zusammen und die haben nicht solche Schwierigkeiten wie manchmal wir in unseren Tempeln. Nicht? Die Unpersönlichkeitsanhänger sind manchmal persönlicher miteinander, als die Bodhis miteinander umgehen. Das war mir bekannt. Das hatte ich gehört von einem meiner Gottbrüder, der sich mit dem Buddhismus befasst hatte. Und mich hat das Wunder genommen, weil ich immer bemüht bin, in meinem Predigen versuchen, was zu finden, was einem selber und auch die Devotees hilft, ja, einfach sich wohler zu fühlen im spirituellen Leben. Wow. Und ich kann mich noch erinnern, ich ging dann zu dem einen buddhistischen Mönch in die Zelle, die Mönchszelle, und habe ihn gefragt, wieso funktioniert das bei euch? Und da sagte er, ist doch ganz klar, das ist die Sangha. Sangha ist die Gemeinschaft von Mönchen, die muss gepflegt werden. Ja, aber wieso denn, fragte ich, es gibt doch letztendlich nur die Lehre und keine Person. Warum muss man sich denn um die Person kümmern? Nicht, das wollte mich wundern nehmen bei den Buddhisten. Er sagte, weißt du, das Ziel des Sadhanas ist es, frei zu werden von den, wie sie sagten, Defilements, sagen die in Englisch. Defilements, den Verunreinigungen im Herzen. Nicht? Die gleiche Liste, die wir auch haben. Karma, Kola, Matsarya, also Lust, Gier, Zorn und so weiter. Und das kann man am besten machen, von diesen Verunreinigungen frei zu werden, indem man Mitgefühl entwickelt. Deswegen entwickeln wir Mitgefühl und gehen aufeinander zu mit dieser Sache. Und da sah ich denn, mir wurde dann schlagartig klar, dass auch in unserer Tradition ja, dieses für andere etwas tun. Der Vaishnava heißt es Paradukaduki, nicht? Er leidet, wenn er das Leid der anderen sieht und freut sich, wenn es den anderen besser geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das haben auch die Buddhisten rausgekriegt. Ohne das kann man keinen Fortschritt machen. Wir machen das nur, weil wir Persönlichkeitsanhänger sind, ist unser Anspruch, das zu machen für die Person, weil die ein Teil Krishnas sind. Die Buddhisten machen Mitgefühl, ja, weil sie selber befreit werden wollen. Versteht ihr den Unterschied? Nicht? Aber es ist in jeder Tradition ganz wichtig, das zu machen. Jede religiöse Tradition wird davon sprechen, etwas für andere zu tun. Und als ich am Heiligabend in der Kirche war, ging denn der Spendensack rum, nicht? Brot für die Welt. Und mein Vater holte einen riesen Schein aus der Tasche und gab den da rein, nicht? Weil die wissen, auch die Christen wissen, wir müssen was für andere tun. Das ist ganz wichtig. Sonst kommen wir nicht voran. Sonst kommen wir nicht in den Himmel. Nicht? So Bhajanandi. Da gibt es eben diese eine, das ist der Selbstsüchtige, das ist der eine, aber der andere Bhajanandi, in unserer ISKCON-Sprache ist Bhajanandi ein Schimpfwort geworden, aber das ist auch nicht richtig so. Es gibt zum Beispiel große Bhajanandis in unserer Bewegung, Gurkeshwar Das Babaji zum Beispiel. Und auch Bhaktivinoda Thakur hat sich die letzten Jahre eingesperrt in sein Bhajan Kutir am Ozean, hat niemanden mehr gesehen und einfach nur noch Smaranam gemacht, sich an Krishna erinnert. Die tun das dann, indem sie für andere alles Gute wünschen. Prahlad zum Beispiel sagt diesen Vers, Svasyastu Vishvasya Kala Prasidatam, möge das ganze Universum glücklich werden, die beten für das Wohl von anderen. Und deren Chanten sendet sich aus, geht so aus wie so eine segenbringende Vibration, die um das ganze Welt geht. Nama Acharya Haridas Thakur war so ein Bhajanandi, nicht? Der predigte nicht sehr viel, aber sein Herz war voll mit dem Wunsch, anderen zu helfen, als dann eine Prostituierte zu ihm kam, die ihn reinlegen wollte, nicht? Da war sein Herz floss über mit Mitgefühl für die armes Ding, bist ja gar nicht richtig eingestellt im Leben, nicht? Und von morgens bis abends und Prabhupada im Alter, das sind welche, die es im Alter machen. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Stufe. Und das kann ein Bhajanandi, kann auch jemand sein, der für andere sorgt, indem er dem alles Gute wünscht und das Beispiel durch sein Beispiel lehrt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Kern deiner Frage verstanden habe, weil ich habe gemerkt, ich bin so, habe so ein bisschen über das Thema gesprochen erstmal und weiß jetzt nicht, ob es genau auch die Antwort, eine Antwort ist oder nur ein paar Gedanken zu dem Thema Mitgefühl. Ja, war gut. Und gut. Du heißt Berit, ne? Berit, ja. Ja, wenn man seinen Geist nicht kontrollieren kann, sagt Birgit, heißt es ja, man soll an Krishna denken, um den Geist auf den Punkt zu bringen. Aber Meditation ist ein ganz anderer Vorgang, eine ganz andere Dynamik, ob sich das nicht im Wege steht. Was Prabhupada einmal gesagt hat, für Devotees, die ihren Geist nicht kontrollieren können, und ich glaube, das betrifft uns alle, ist, einmal hat er was gesagt, was überhaupt nicht mit Meditation in dem Sinne, also was nur über Klangmeditation zu tun hat. Ein Devotee sollte auf das Feld gehen, wo niemand ihn hören kann, und ganz laut chanten, Hare Krishna, Hare Krishna, dass man die Klangschwingung mal durchdringt, bang, bang, so durch die dicke Wand der Passivität, nicht? Hare Krishna, Hare Krishna, weißt du, wie ich meine? Jetzt auch nicht, und das sollte man alleine machen, nicht das hier. Müsst ihr auch sehen, nicht, dass die Förster, die Waldarbeiter da irgendwie Angst kriegen und die Sägen fallen lassen und weglaufen, wegspritzen. Und aber dann, da habe ich ein Tape. Oh, das habe ich noch, also habe ich mal gehabt vor langer Zeit. Wo Srila Prabhupada zu Devotees, die wirklich Schwierigkeiten haben, also die echt im Schlamm waren, sagte, sie sollten vor den Deities chanten. Und da kommt jetzt das, was so ein bisschen mit Meditation zu tun hat. Du siehst die Form von Radha Madan Mohan. Am besten nicht hin und her gehen, sondern die Deities anschauen und dann chanten. Du wirst sehen nach einiger Zeit, weil der heilige Name ist ja identisch mit Krishnas Form. Das können wir jetzt noch nicht so wahrnehmen. Aber wenn wir auf Krishnas Form schauen dabei, beim Chanten, auf die Deity-Form, dann wird dein Chanten plötzlich von Krishna erfüllt. Das hat Prabhupada auch gesagt. Probier's mal, das wirkt unglaublich. Das ist der Geheimtipp von vielen Devotees, die gehen einfach vor die Devis und chanten da ihre Runden. Und hier in Goloka Dham haben wir so fantastische Radha Krishna. Heute allein wieder das Outfit. So farbenfroh. Das würde ich mal probieren. Das ist sehr powerful, dieser Prozess. Gut, dann wollen wir nicht länger machen. Ich wünsche euch alles Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.